SRF 1. SRF 1.
X Milliarden Nervenzellen, bestens vernetzt in einer kompakten Form, die etwas aussieht wie das Innere von einer überdimensionalen Baumnuss. Eine geniale Sache, das Gehirn, das uns steuert und uns das Leben als Mensch ermöglicht. Geforscht an diesem Hirn wird seit Jahrtausenden, am Anfang brachial, mittlerweile digital. In verschiedenen Schweizer Städten in dieser Woche die Woche des Gehirns, auf Englisch Brain Week oder Brain Fair, wo eine Ziele von Hirnforscherinnen und Forscher von ihren Erkenntnissen erzählen. Und hier ist Sendung Treffpunkt, da gehen wir in den nächsten zwei Stunden unter anderem zwei Fragen nachher in diesem Zusammenhang. Erstens, wie verändert sich unser Gehirn eigentlich im Verlauf vom Leben, je älter das wir werden? Und zweitens, was haben Internet und Computer für eine Auswirkung auf das erstaunliche Denkzentrum im Kopf? Antworten in den nächsten zwei Stunden hier auf SRF 1. Am Mikrofon Stefan Kohler. Schön, treffen wir uns hier im Treffpunkt. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. They knew, but the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Punkto Rechnen und Speichern, da haben uns Computer in den letzten Jahren locker überholt. Aber was Steuern angeht, von Sprache und Bewegungen, was Gespüren betrifft, Wahrnehmen, Vernetzen, Einschätzen, da ist unser Hirn einzigartig und noch lange nicht durch Computer zu ersetzen. In verschiedenen Schweizer Städten und auch international gibt es diese Woche Veranstaltungen unter dem Motto «Woche des Gehirns». Und auch wir hier auf Radio SRF 1 widmen uns den ganzen Tag dem Thema Gehirn. Geht uns schliesslich alle an. Irgendwie. Im Studio, der Vormittag bei uns am Treffpunkt, Hirnforscher, der eine Koryphäin ist auf diesem Gebiet, der Professor Lutz Jenke, Ordinarius für Neuropsychologie von Uni Zürich. Wunderbarer Titel. Schön, seid ihr da. Guten Morgen, Lutz Jenke.
Schönen guten Morgen.
Lutz Jenke, ihr seid seit Jahren zuvorderst dabei bei der Forschung von diesem genialen Gehirn, diesem Wunderorgan. Gibt es irgendetwas, das ihr unbedingt wollt wissen über das Gehirn und ihr wisst es einfach immer noch nicht, trotz aller Forschung?
Ja, im Grunde genommen ist es die Sprache des Gehirns. Wie kommuniziert das Gehirn? Oder welche Signale benutzt das Gehirn, um miteinander oder mit sich selbst zu sprechen? Das ist eigentlich der Code, den wir noch suchen. Und wenn wir den finden, dann hätten wir einen großen Sprung gemacht.
Geht noch 2 Jahre, 5 Jahre?
Oh, ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, das dauert noch so in der Dimension von 10 Jahren, vielleicht auch 20 Jahren.
Ein Haufen andere Sachen hat man ja herausgefunden in den letzten 20 Jahren, 50 Jahren oder sogar 100 Jahren, wo man daran forscht. Wenn ihr so zurückdenkt, was ist für euch persönlich, was waren so Meilensteine in der jüngeren Vergangenheit, wo man plötzlich denkt, jetzt wissen wir das endlich?
Also für mich sind 2 Sachen Meilensteine gewesen. Zunächst einmal die Erkenntnis, dass das menschliche Gehirn viel plastischer, also formbarer ist, als wir das jemals angenommen hatten. Damit meine ich, dass das Gehirn anatomisch wie auch physiologisch sich infolge der Erfahrung verändert. Und das Zweite, was damit verbunden ist, wir lernen daraus, wie individuell das menschliche Gehirn ist. Und wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, dann bekommt man so gewissermaßen so eine Art Demut vor der Kultur und vor der Einzigartigkeit des Menschen.
Demut ist ein gutes Stichwort und die Überleitung zu einem Zitat, das ich gefunden habe vom Schriftsteller Jostein Gartner. Er hat in seinem Buch Sophies Welt ein Zitat drin, das ihm ziemlich das Hirn verdreht. Es geht nämlich so, wenn unser Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es trotzdem nicht verstehen könnten. Werden wir es vielleicht gar nie wirklich verstehen?
Ja, vor dem Punkt stehen wir heute. Also es fällt mir selbst schwer zu glauben, dass wir jemals das menschliche Gehirn perfekt verstehen würden. Es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird. Ich bezweifle es.
Mhm. Was ist für euch im Moment so das Thema, das euch am meisten beschäftigt in eurer täglichen Arbeit?
Also mich beschäftigt besonders die Frage, wie man das Lernen verbessern kann und vor allen Dingen das Lernen im Alter. Das hat auch ein bisschen mit mir zu tun. Ich werde auch ein kleines bisschen älter, deswegen hoffe ich auch, dass ich da was für mich selbst tun kann.
Wir probieren in den nächsten 2 Stunden auf ein paar von diesen Forschungsfeldern noch einzugehen rund um das Hirn. Zum Beispiel eben, wie verändert sich unser Hirn während dem Leben? Stimmt es wirklich, dass es eigentlich vor 25 Jahren schon abwärts geht mit unserer Hirnleistung? Eine Frage, die wir als nächstes klären mit dem Studiogast Professor Lutz Jenke von Uni Zürich. Und wenn ihr daheim konkrete Fragen habt zum Thema Hirn, zu eurem Hirn vielleicht auch, dann schickt uns die doch via Mail, entweder auf der Webseite srf1.ch direkt auf den Knopf Mail ins Studio oder per Adresse studio@srf1.ch eure Fragen zum Hirn hier im Treffpunkt.
See the mind. sing in the sunshine. We laugh every day. We'll sing in the sunshine. And I'll be on my way. I will never love you. The cost of love's too dear. But though I'll never love you, I'll live with you 1 year. And we'll sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. And I'll be on my way. I'll sing to you each morning. I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me. I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. And I'll be on my way. My daddy, he once told me, hey, don't you love you any man? Just take what they can give you and give but what you can. And you can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. You know we sing in the sunshine. We laughed every day. We sang in the sunshine. Then I went on my way. We'll sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. And I'll be on. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. And I'll be on my way. We'll sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine.
Das ist der Treffpunkt auf SRF 1 über das knapp anderthalb kilönige Organ, das gut geschützt im Schädel eingebaut ist, das perfekt vernetzt ist und unseren Körper steuert und lenkt. Kein Wunder, dass die ganze Welt wissen will, wie das Hirn eigentlich funktioniert. Ein Thema, das wahrscheinlich in Zukunft noch ganz viel wird zu forschen geben, ist das Altern vom Gehirn. Wie verändert sich das Organ im Verlauf des Lebens? Auf der Strasse, bei den Leuten, hat es so getönt gestern.
Naja, also in meinem Alter wird es wohl abgenommen haben. Wenn ich es auch nicht spüre, sag ich mal. Aber theoretisch und praktisch wird es wohl so sein, dass es eher abgenommen hat.
Das kann man so einfach nicht sagen. Also das Erinnerungsvermögen nimmt ab und das nimmt an Erfahrungen auf. Also dass ich zum Beispiel meine Termine nicht mehr alle auswendig weiss und die selbstverständlich in die Agenda schreibe, dass ich aber kann aus einem Fundus schöpfen an Erfahrungen und Erinnerungen, die ich vorher nicht konnte.
An diesen Fragen wird geforscht. Wie wild, einer der bekanntesten Forscher der Schweiz ist bei uns im Studio, der Professor Lucienke, Neuropsychologe an der Uni Zürich. Lucienke, ihr seid jetzt 55. Mhm. Was ist anders in eurem Hirn als vor 30 Jahren, als ihr 25 war?
Also ich kann das bei mir jetzt nicht so genau sagen, weil ich da wahrscheinlich auch bewusst nicht so genau hingucke. Aber der Punkt ist schon, im Durchschnitt finden wir in bestimmten Hirnbereichen eine Abnahme des Hirnvolumens und auch eine Veränderung in den Kabelsystemen, wo die Informationen geleitet werden. Aber man muss höllisch aufpassen, dass man das zu stark verallgemeinert. Die Variabilität wird im Alter immer größer. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele ältere Menschen, die im Alter auch noch verdammt fit sind und auch wenig Abbau zeigen in den entsprechenden Hirngebieten. Und ich denke, das hängt auch sehr viel damit zusammen, was die älteren Leute im Alter auch machen.
Also das heißt, der Abbau, was geht ab einem bestimmten Alter, kann man kompensieren.
Das ist genau die These, die wir verfolgen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Befunden, die das zeigen, dass man den Abbauprozess durch die Stimulation der Hirngebiete, die eigentlich abbauen, verhindert oder hinauszögert.
Was sind das so für Befunde, die ihr da in der letzten Zeit herausgefunden habt?
Also das ist ein ganzer Haufen. Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass selbst ältere Menschen, die beginnen, eine neue Sportart zu erlernen oder beginnen, ein Musikinstrument zu erlernen oder eine Fremdsprache lernen, dass bei den Menschen Hirnprozesse sich abspielen und anatomische Veränderungen zu sehen sind, die genauso bei jungen Menschen zu sehen sind. Also eine Zunahme der Vernetzung in ganz bestimmten Hirngebieten beispielsweise infolge des Lernens.
Also das heisst, alles, was man wie neu macht, neu etwas lehrt, das ist sicher gut für das Kind. Also kann eben der Abbau stoppen.
Genau. Im Grunde genommen kann man das immer an sich gut erkennen, wenn man etwas lernt, was anstrengend und mühsam ist. Das ist immer so ein guter Indikator. Dann wird das Gehirn so stimuliert, dass es offenbar neue Verbindungen aufbaut. In der Regel ist es so, wenn man was lernt, was man so by the way, so nebenbei lernt. Das sind so Sachen, die nicht so sehr günstig sind, um den Altersprozessen entgegenzuwirken.
Aber grundsätzlich stimmt schon, dass das Hirn in der Jugend leistungsfähiger ist, also dass man zum Beispiel eine Sprache schneller lernt. Das ist der Befund, wo man nachweisen kann.
Das ist schon ansatzweise wahr. Auch hier möchte ich gerne ein bisschen differenzierter vorgehen. Diese Jugendlernfähigkeit passiert ja in einem Stadium, wo, sagen wir mal, Tabula rasa im Gehirn ist. Da ist nichts drin gewissermaßen. Und hinterher, wenn Sie älter sind, dann ist Ihr Gehirn ja vollgestopft mit vielen Informationen. Und wenn Sie was Neues lernen, muss das Neue sich gegen das Alte noch durchsetzen. Das heißt, es ist nicht zwingend ein Altersproblem, sondern ein Problem des Umgangs mit vielen Informationen. Und wenn Sie jung sind, haben Sie wenig Informationen, mit denen Sie umzugehen haben.
Dafür kann man nachher im Alter eben auch viel mehr vergleichen, vernetzen, einordnen.
Also das, was man früher Weisheit nannte, ist durchaus richtig. Wenn Sie mehr wissen, können Sie auch viel damit machen im Alter.
Wie forscht ihr konkret in diesen Gebieten im Moment? Ja, im Institut gibt es da irgendwie ein Experiment, wo ihr gerade wisst, wo man dran ist?
Wir machen sehr viele Experimente. Also zum Beispiel, wir untersuchen Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, wie sie etwas lernen und verfolgen die Hirnaktivität und die sich verändernde Hirnanatomie im Zuge des Lernens unterschiedlicher Aspekte. Zum Beispiel haben wir Musikexperimente, wo sie Musikinstrumente lernen oder wo sie lernen, Vokabeln auswendig zu lernen oder Wege und Strecken sich zu merken und dergleichen.
Ich weiß nicht, wie es euch daheim geht, aber ich finde es extrem spannend, was unser Studiogast da erzählt. Über das Hirn, der Neuropsychologe Professor Lutz Jenke von Uni Zürich. Wir behalten ihn natürlich noch da bis um 11 Uhr und wollen ihm auch noch Fragen stellen. Fragen, die auch von euch kommen. Ihr könnt uns die Fragen mailen studio@srf1.ch studio@srf1.ch oder direkt via Webseite srf1.ch dort auf den Knopf Mail ins Studio. Und jetzt kurz auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 9.31 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizerhalle-Tunnel und der Verzweigung Gellert. Auf der A3 Richtung Zürich zwischen der Drei-Rosen-Brücke und der Verzweigung Wiese. Auf dem Autobahnzubringer Basel-City zwischen der Verzweigung Gellert und Basel-City. In der Region Zürich auf der Sihlhochstrasse vor dem Autobahnende in Wiedikon. Und noch eine Meldung zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Schwerzenbach und Uster auf der Linie Zug Uster ist nur beschränkt befahrbar. Im Moment die S-Bahn-Züge S9 fallen aus. Die übrigen S-Bahn-Züge verkehren planmäßig.
Ces chansons qui parlaient d'une plage au soleil, quelques mots en anglais, est-ce que tu t'en rappelles? Elle nous accompagnait le temps d'un disque d'or, bien des années après, je m'en souviens encore. Tant qu'il y aura des chansons, je chanterai pour toi, mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Tant qu'il y aura des chansons, tu seras dans mes bras pour danser tout au long de la nuit qui viendra. Sur un lit de violon, je chanterai pour toi. Elles nous ont fait rêver, ces magiques mélodies. Le temps d'un bel été, quelquefois pour la vie. Et j'en ai dessiné, couleur mélancolie, de ces amours passés que jamais on oublie. Tant qu'il y aura des chansons, je chanterai pour toi. Mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Il y aura des chansons, tu seras dans mes bras pour danser tout au long de la nuit qui viendra. Sur un lit de violon, je chanterai pour toi. Rien n'est jamais fini, pour toujours à jamais. Après les jours de pluie, revient le mois de mai. Tant qu'il y aura des chansons, je chanterai pour toi. Mon amour, ma passion, je mettrai dans ma voix des trésors d'émotions pour te dire ces mots-là. Tant qu'il y aura des chansons,
Thank you.
Treffpunkt auf SRF 1 über unser Gehirn. Jetzt gerade gelaufen musikalisch der Henry Mancini, Baby Elephant Walk, und unser Studiogast, der Professor Lutz Jänke von der Uni Zürich, hat offenbar ein gutes Gedächtnis, weil ihm ist bei dieser Melodie gerade sofort eine Szene in den Sinn gekommen.
Ja, genau, Hatari war das, aus dem wunderbaren Film. Und ich kann mir da genau vorstellen, wie Hardy Krüger da mit seiner damaligen Schauspielkollegin, deren Name jetzt nicht einfällt, die Bewegung der Elefanten da betrachtete.
Wo hat er das abgespeichert?
Das ist ein klassisches episodisches Gedächtnis, wo wir Folgendes abspeichern. Wer, wann, was, wo, mit wem gemacht hat. Und das heißt, wir koppeln Informationen über Ort, Menschen, Zeit und so weiter. Und wir müssen das machen, indem wir ein Netzwerk aufbauen. Und das ist eigentlich das Geheimnis des menschlichen Gedächtnisses. Wir bauen Netzwerke auf. Je dichter das Netzwerk geknüpft ist, umso besser können wir diese Information, die wir in diesem Netzwerk gespeichert haben, behalten.
Wir haben eine ähnliche Frage noch vom Publikum gestern auf der Straße aufgenommen, vom Herrn hier.
Wo sind die Sachen, die ich weiss? Wo liegen die? Also wo sind meine Kindheitserinnerungen? Wie ist das abgespeichert? Wie kann der komische Klumpen sich an ein Erlebnis, das 30 Jahre zurückliegt, irgendwie, wie kann der das wieder vorholen und wiedergeben? Das finde ich unglaublich faszinierend und würde gerne wissen, wie das funktioniert.
Einen Teil haben wir jetzt schon beantwortet, Lutz Jänke. Funktioniert das irgendwie mit einem Schlagwortsystem, dass irgendwie ein Wort auftaucht und der wird sofort wie eine Suchmaschine ausgesucht, wo irgendwie die Richtige
geht? Eben nicht. Es ist nicht wie in einer Suchmaschine. Sie müssen sich das so vorstellen, das Gehirn ist ein unglaublich großes Netzwerk, 100 Milliarden Nervenzellen. Und die Informationen speichern wir in Netzwerken ab. Und im Grunde genommen muss man sich das so vorstellen, dass dieses Netzwerk so aus vielen Gewichten besteht. Nehmen wir an, Sie hätten jetzt 5 Neurone, die miteinander verbunden sind, 5 mal 5, das sind dann 25 Verbindungen. Und das Muster der Verbindungen, das kennzeichnet gewissermaßen die Gedächtnisinformation. Und die speichern wir dann so ab, die Gedächtnisinformation, und rufen sie dann ab, indem wir dieses Netzwerk wieder aktivieren. Wir lassen es feuern.
Eine klassische Frage, die auch ist im Zusammenhang mit dem Netzwerk und auch im Zusammenhang mit dem Alter, wo wir vorhin besprochen haben. Eine Frage von Brigitte Reich per Mail aus Zürich. Sie schreibt, wieso merkt man beim Älterwerden zuerst, dass man die Namen anderer vergisst? Das ist eine klassische Frage.
Ja, eindeutig. Das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Dabei muss ich aber sagen, das Vergessen der Namen ist nicht zwingend ein Indikator für ein Vergessensphänomen, das pathologisch ist. Wir vergessen auch oft Namen, weil wir, wenn wir älter werden, auch immer mehr Menschen begegnen. Und wir müssen ja Namen mit Gesichtern in Verbindung bringen. Und je mehr Menschen wir begegnen, müssen wir immer mehr Namen und Gesichter miteinander in Verbindung bringen. Und dann bringen wir das auch durcheinander. Das ist ein ganz normaler Vergessensprozess. Aber es gibt natürlich auch Namensgedächtnisprobleme, die auf neurologischen Schäden beruhen. Die sind aber seltener. Also ich würde das normale Namensvergessen von dem pathologischen unterscheiden. Und die meisten älteren Menschen leiden nicht unter Namensvergessen aufgrund pathologischer Probleme, sondern aufgrund ganz normaler Vergessensprobleme.
Das heisst aber, der Speicherplatz im Prinzip ist begrenzt. Also wir können nur eine gewisse Anzahl Gesichter merken und es ist nicht bei allen gleich begrenzt.
Also er ist natürlich begrenzt. Und er ist auch immer gewissen Störungen unterworfen. Denn wenn Sie etwas erinnern, dann stehen die Informationen, die Sie gerade erinnern, unter Beschuss. So, ich versuche das mal einfach auszudrücken. Es ist ungefähr so, Sie holen etwas aus der Tiefgarage hervor und halten das gewissermaßen in das Bewusstsein rein. Und in dem Moment, wo Sie das erinnern, kommen diese Interferenzen, also störende Signale, und beeinträchtigen das Erinnerte. Und da kann es auch leicht zerstört werden.
Das ist der Professor Lutz Jänke von Uni Zürich mit wie gäng interessanten Bildern zum Thema Kind, dass auch wir Laien eine kleine Ahnung bekommen, wie das Ganze funktioniert da oben. Weitere Fragen von euch noch vor der Szene hier im Treffpunkt auf SRF 1. Und natürlich neben den Fragen die auch Antworten von Lutz Jänke.
Ooh.
Treffpunkt auf SRF 1 rund um das Hirn. Und wir werden sozusagen bombardiert von euch zum Glück mit guten, gescheiten Fragen rund um unser geniales Gehirn. Fragen, die jetzt per Mail reinkommen, da in Treffpunkt. Und ein paar davon stellen wir jetzt in den nächsten paar Minuten unserem Studiogast, dem Professor Lutz Jänke von Uni Zürich. Starten wir zuerst gerade mit einer wirklich Frage aus dem Alltag. Der Hans Schenker hat uns geschrieben aus Adliswil und er fragt ganz banal, welchen Einfluss hat Sport auf unser Gehirn, Lucienke?
Sehr viele Einflüsse. Zunächst mal was ganz Allgemeines. Wir wissen, dass im Alter Sport treiben, aber auch sozial aktiv sein und geistig aktiv sein, die wichtigsten Anti-Aging-Pillen sind. Um das mal so einfach auszudrücken. Menschen, die körperlich aktiv sind, sind auch bis ins hohe Alter in der Regel auch geistig sehr aktiv. Das hat viele Gründe. Zweitens muss man bedenken, wenn Sie eine Sportart betreiben, müssen Sie die ja üben und auch durchführen. Und je intensiver Sie eine Sportart üben, desto stärker werden die an der Kontrolle der Sportart beteiligten Hirngebiete aktiviert. Und die verändern sich natürlich infolge des Übens.
Und er hat mir vorhin gesagt, Lutz Jänke, während dem Musik gelaufen ist, dass er eine Studie gemacht hat rund ums Golfen und ums Alter.
Genau, wir haben sogar mehrere Studien dazu gemacht und haben im Grunde genommen festgestellt, dass Menschen, die im vorangeschrittenen Alter beginnen, Golf zu lernen, nach 40 Stunden Golf üben bereits schon massive anatomische Hirnveränderungen zeigen, genau in jenen Hirngebieten, die mit der Kontrolle des Golfspielens zu tun haben.
Vielleicht ging auch Minigolf.
Das war jetzt das große Golf, aber ich bin sicher, Sie würden die gleichen Veränderungen oder ähnliche Veränderungen auch beim Minigolf trainieren finden.
Wir haben noch weitere Frage zum Thema Alter. Und zwar schreibt uns Tosca Siegenthaler aus Aersch im Baselbiet, ob unseren Erinnerungen im Alter noch zu trauen sind. Entsprechen die der Wahrheit oder werden sie zum Teil vom Gedächtnis ein bisschen umgeformt?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich mag die Frage sehr, weil sie nämlich auf einen ganz interessanten Aspekt unseres Gedächtnisses hinweist. Unser Gedächtnis ist ein konstruiertes Gedächtnis. Es ist nicht einfach das Hervorholen von wahren oder besser gesagt realen Informationen, sondern wir konstruieren die Erinnerung. Und je weiter wir uns zurückerinnern, umso mehr konstruieren wir. Wir nennen das einen negativen Gedächtnisgradient. Entschuldigen Sie bitte dieses schwierige Wort. Aber ich möchte nur zum Ausdruck damit bringen, dass je weiter wir uns in die Vergangenheit zurückerinnern, desto mehr vergessen wir und umso mehr rekonstruieren wir.
Also ziemlich Gegenteil von einem digitalen Speicher, oder, wo ganz genau etwas wiedergibt.
Exakt. Und da sehen Sie nämlich wunderschön, dass unser Gehirn komplett anders funktioniert als ein digitaler Speicher.
Noch eine letzte Frage für einen Moment. Die kommt aus Chur vom Eddie Fischer per Mail, studio@srf1.ch. Da geht es um die Vorprogrammierung. Er schreibt, wie man auf die Welt kommt. Er hat ja jedes Lebewesen gewisse Informationen, gewisse Fähigkeiten, die das Hirn schon mitbringt. Das funktioniert. Und jetzt geht es ihm darum, wie kommen die Informationen aus unserer DNA, die wir ja haben, wie kommen die ins Hirn rein? Wie funktioniert die Weitergabe von Informationen?
Also die Gene veranlassen die Bildung von Nervenzellen. Und sie veranlassen nicht nur die Bildung von Nervenzellen, sondern auch die Bildung von chemischen Botenstoffen. Die werden ausgeschüttet und dann werden sich neue Nervenzellen bilden, beziehungsweise Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Und das heißt, am Anfang werden diese Verbindungen weitestgehend genetisch getrieben. Das dauert allerdings nicht lange, dann beginnt schon der Einfluss, der Einfluss der Erfahrung wirksam zu werden. Und das beginnt bei Kindern schon im zweiten, dritten Monat. Zum Beispiel im sechsten, siebten, achten Monat sind die Kinder schon in der Lage, die Sprachlaute ihrer Muttersprache auseinanderzuhalten. Also wir haben schon sehr früh einen Zusammenhang oder eine Interaktion zwischen Genetik und Umwelterfahrung.
Informationen, gescheite Informationen, sehr spannende Informationen vom Professor Lutz Jänke da im Treffpunkt auf SRF 1. Ihn gehört ihr wieder in der nächsten Stunde zwischen 10 und 11. Wir haben gehört, das Hirn, das verändert sich laufend während unserem Leben. Und die Frage, die wir uns dann in ein paar Minuten stellen, mit Blick auf die ganze Internetrevolution von den letzten Jahren, was haben die technischen Veränderungen für einen Einfluss auf unser Denkzentrum? Das ist die Frage, die wir beleuchten nach den 10 Nachrichten. Bei uns im Internet übrigens, wenn wir schon beim Thema Internetrevolution sind, da findet ihr jenste Zusatzinformationen samt Videos und Gedächtnistrainingsübungen. Viel Material über das Hirn online bei srf1.ch. Geht doch mal vorbei, schauen. 8 Minuten vor 10. Your heart.
Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes a sound like thunder. It makes me feel like rain. And like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gone. Your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? Your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love it just ain't enough.
La grande ville mange la ville. La grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle. Fleurs sans colline, fleurs en cuisine, Marie s'en va, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Marie divine, si on chantait, si on chantait, si on chantait. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait. Ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui me ressemble, je les préfère. Marie divine, sans mousseline, dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait,
auf SRF 1, Julien Clerc.
SRF 1
hat das
Internet zur Folge, dass wir unser Hirn nicht mehr so richtig brauchen? Sorgen die schlauen Handys dafür, dass wir alles elektronisch speichern und gleich nicht mehr selber behalten können? Jawohl, ganz klar, meint der bekannte deutsche Hirnforscher Manfred Spitzer, der das Buch «Digitale Demenz» geschrieben hat. Die Leute auf der Strasse sehen die Entwicklung zum Teil ähnlich kritisch, zum Teil aber auch positiver.
Es ist sicher nicht positiv, weil man sich eben nicht mehr so anstrengen muss. Aber ob es schädlich ist, weiss ich nicht, aber es ist sicher nicht förderlich.
Ich würde sagen, ihr zugenommen, weil ich mich mit mehr Sachen beschäftigen tue, wie früher.
Es hat zugenommen. Warum? Ja, ich habe mich weiterentwickelt. Das Hirn hat sich dann auch weiterentwickelt und ich habe immer mehr aufgenommen.
Ist die moderne Technik gut oder schlecht für unser Gehirn? Wie sieht unser Hirnforscher im Studio diese Frage? Wir fragen ihn gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF1. Am Mikrofon Stefan Kohler. Guten Morgen allerseits.
My skin, I've got you in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Ein Duett, das so nie stattgefunden hat und trotzdem tönt es schön. Der Bono zusammen mit dem Frank Sinatra, selig I've Got You Under My Skin. 10 Minuten ab 10 Uhr im Treffpunkt auf SRF 1. Jetzt geht es um digitale Demenz. So heisst das Buch, das der deutsche Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer letztes Jahr herausgegeben hat. Ein Buch, das grosse Wellen geworfen hat und das x-tausendmal ist verkauft worden. Seine Hauptthese, die digitalen Medien und das Internet seien gar nicht gut für uns, vor allem nicht für Kinder. Sie verhindern, dass sich das Hirn richtig entwickeln kann, weil es eben nicht mehr richtig gebraucht werde, wegen all den digitalen Hilfsmitteln. Der Manfred Spitzer bringt es so auf den Punkt.
Mein Lieblingsalltagsbeispiel ist das Navigationsgerät im Auto.
Jetzt links abbiegen.
Und wenn ich diese Aktivität von da in die Kiste auslagere, dann ist völlig klar, was dann da passiert. Nämlich nichts. Und das heißt wiederum, das Ding wird schrumpfen. Das wird abgebaut.
Mit seinem Buch «Digitale Demenz» hat der Manfred Spitzer offenbar einen sehr wunden Punkt getroffen. Viele Leute, die eher skeptisch sind gegenüber neuen Technologien, haben sich bestätigt gefühlt. Andere hingegen haben dem Spitzer vorgeworfen, er schüre nur Ängste und sehe zu fest schwarz und weiss. Wir haben einen renommierten Hirnforscher bei uns im Studio seit dem 9. schon da im Treffpunkt, der Professor Lutz Jenke, Neuropsychologe von Uni Zürich. Lutz Jenke, kann man sagen, im Kern hat der Manfred Spitzer recht?
Ja, ich muss das nur schwach Ja sagen, weil bei dieser ganzen Argumentation darf man nicht Inhalt und Medium miteinander in Verbindung bringen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Man könnte jetzt sagen, Essen macht dick. Und ich könnte daraus die Schlussfolgerung ziehen, ich esse gar nicht mehr, dann würden wir alle sterben. Wir müssen bei unserer Gewichtsreduktion darauf achten, dass wir mit dem Essen richtig umgehen. Also differenziert umgehen und kontrolliert mit umgehen. Genauso ist es mit den digitalen Medien. Digitale Medien machen nicht dumm, sondern der falsche Gebrauch der digitalen Medien macht dumm. Sie können umgekehrt auch mit digitalen Medien fantastische Lernergebnisse erzielen. Sie können ihr Gedächtnis erweitern, sie können ihr Wissen erweitern und so weiter. Also noch einmal, das Medium an sich ist nicht das Problem, sondern der Gebrauch desselben.
Also ich würde sagen, der Manfred Spitzer macht ein bisschen die gleiche Fehlüberlegung, wie man schon die letzten 5000 Jahre gemacht hat, wenn ein neues Medium, eine neue Technologie, Schrift, Buch, Film und so weiter sie auftaucht.
Sie können sich das einfach nur mal anschauen. Beim Einführen vom Buch gab es die gleichen Widerstände, beim Einführen des Autos gab es die gleichen Widerstände und so weiter. Im Übrigen, wenn wir schon beim Buch sind, ich bin ein großer Buchfan, aber jetzt zum Beispiel zu sagen, wir konzentrieren uns auf das Buch beispielsweise, dann muss ich einfach festhalten, es gibt unglaublich viel Schrottliteratur. Also Lesen an sich macht nicht schlauer, sondern nur das Richtige zu lesen. Darum geht es. Auch hier wiederum, das Buch ist nicht allein der Träger von wichtigen Informationen, sondern man muss das richtige Buch finden und so weiter.
Was weiß man denn aus der Forschung? Also was ist Fakt, wie das Hirn auf die neuen technologischen Herausforderungen reagiert? Also wo die digitalen Dienste quasi mit sich bringen?
Natürlich wird sich das Gehirn darauf einstellen. Sie werden am Computer arbeiten, sie werden intensiv zum Beispiel mit einem Schreibprogramm schreiben, da wird sich ihre Motorik auch verändern beispielsweise. Sie werden auch lernen, die Texte am Computer anders zu lesen. Möglicherweise werden sie durch bestimmte Hilfestellungen aus dem Internet befreit werden, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Dann können sie sich gleichzeitig mit anderen Sachen beschäftigen. Das wird sich gewissermaßen so einpendeln, dass unser Gehirn sich gewöhnt an diese Internetmedien. Ich muss allerdings sagen, wir müssen lernen, damit umzugehen. Es kommt nicht zwangsläufig auf uns zu, dass wir mit diesen Sachen gut umgehen.
Wir könnten noch stundenlang weiterreden über die digitale Demenz, wie Technologien unser Hirn, unser Denksystem verändern. Machen wir auch, nicht gerade stundenlang, aber doch minutenlang. Nach dem Gordon Lightfoot. In 3 Minuten geht es weiter hier auf SRF 1 mit dem Treffpunkt über unser Hirn und darüber, wie zum Beispiel das Internet uns und die Jungen verändert.
I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Faded jeans, she's a hard-loving woman, but
me feeling mean. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sundown, you better take care if I find you've been creeping round my back stairs.
Was haben Internet, was haben die schlauen Handys, was haben allgemein die modernen Medien, die modernen digitalen Medien für einen Einfluss auf unser Hirn? An dieser Frage hirnen wir im Moment hier im Treffpunkt auf SRF 1, respektive Hirn ist ein bisschen übertrieben. Unser Gast vor allem erzählt uns, was er weiss zu diesem Thema, der Professor Luzienke von Uni Zürich. Und als nächstes würde es mich wundern, Luzienke, wie man das Hirn jetzt von einem, sagen wir, 15-Jährigen vergleicht mit dem Hirn von einem Menschen, der 1950 vielleicht ist 15-jährig war. Was würden wir da für andere, wie unterscheiden sich die? Wie sind die anders vernetzt?
Also ich bin ziemlich sicher, wir werden keine großen Unterschiede feststellen. Das ist praktisch gleich. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sogar vermuten, dass das Gehirn eines Ägypters zu Zeiten der Pharaonen und des Baus der Pyramiden identisch ist mit dem Gehirn von heute.
Aber die sagen, die stellen nach vor, man weiß es nicht genau, weil man wahrscheinlich von denen einfach noch keine Untersuchungen
hat. Nee, wir haben natürlich die Gehirne nicht von den Ägyptern, das ist keine Frage. Aber der Homo sapiens, wir sind ja eine bestimmte Variante der Hominiden. Uns gibt es ja erst 200.000 Jahre und das, was wir so heute sind, das ist ungefähr so vor 10.000, 15.000 Jahren erst entstanden. Und ich bin ziemlich sicher, dass die grundlegenden psychologischen Eigenschaften schon zu Zeiten der Ägypter oder Sumerer oder Hethiter durchaus ähnlich, wenn nicht gar identisch waren wie heute. Man kann das übrigens auch lesen. Fahren Sie mal nach Berlin ins Ägyptische Museum und lesen Sie mal die Übersetzung der Papyrusrollen, die vor 5000 Jahren geschrieben worden sind. Sie werden erstaunt sein, welche Gedankengänge die damaligen Ägypter hegten. Die sind völlig identisch mit denen, die wir heute hatten.
Nochmal zurück zum Manfred Spitzer und seinem Buch «Digitale Demenz». Er sagt ja, wie man quasi alles auslagern, alles speichern, alles erinnern, auslagern an gewisse digitale Geräte, verlieren wir quasi das, die Sachen selber abzuspeichern. Was sagen Sie zu dem? Also das ist eine Veränderung, ist die auch eine Verschlechterung vom Hirn?
Also zunächst mal ist es so, dass erstmal nicht alle Menschen alles auslagern. Manche lagern aus und machen dann etwas anderes, während sie andere Sachen auslagern. Ich hoffe, das war jetzt nicht so komplex. Das heißt also, wenn Sie eine bestimmte Alltagstätigkeit durch ein digitales Gerät kontrollieren und durchführen lassen, dann haben Sie mehr Kapazitäten frei, um sich mit anderen Sachen intensiver und gewinnbringender auseinanderzusetzen. Und solche Zusammenhänge oder solche Nutzungsmöglichkeiten sind ja fantastisch. Das ist ja genau das, was uns ja voranbringt gewissermaßen in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn Sie aber alles von außen kontrollieren lassen, ist das natürlich schädlich für unser Gehirn. Dann degeneriert es in der Tat. Aber das machen ja die wenigsten Menschen.
Und das heisst, euch als Neuropsychologe macht die Entwicklung im Moment, was in den letzten, das ist ja auch sehr etwas Neues, die letzten 5-6 Jahre gegeben hat, macht euch auch nicht Angst?
Nicht wirklich. Also nicht für die Masse der Menschheit. Mich machen andere Sachen ein bisschen besorgt. Mich macht eher besorgt, dass durch die digitalen Medien wir alles erleben können, was ein normaler Mensch nicht erleben würde. Also ein Beispiel. Wir können Kinofilme uns anschauen, Fernsehfilme und dergleichen, wo wir Szenen sehen, die ein normaler Mensch nicht überleben würde. Denken Sie vielleicht mal an Soldier Ryan, diesen wunderschönen, diesen interessanten Film. Die ersten 15 Sekunden zeigen ja eben diese Landung der Alliierten an Omaha Beach. Und die sind noch so eindrücklich, ist mir diese Szene im Gedächtnis geblieben. Oder eine andere Szene, wenn ich an Troja, den Film von Troja denke. Ich habe damals in der Schule, habe ich die Ilias gelesen und ich war ziemlich erschüttert über die genaue Berichterstattung, wie da die Soldaten aufeinander losgegangen sind und sich umgebracht haben. Das habe ich gelesen. Und heute sehen wir diese Szenen in den Filmen live und mit höchster Lebhaftigkeit. Und das sind so Situationen, die erleben wir jetzt digital und das müssen wir eigentlich erstmal verarbeiten. Und das ist, glaube ich, eine neue Qualität des digitalen Lebens.
Viel verarbeiten, etwas, was wir echt gar nicht können. Ich habe mir vorhin noch während der Musik gesagt, wie viel Information auf uns einprasseln und wir können nur ganz, ganz kleine Teile verwerten.
Ja, wir sind keine Multitasker. Das ist wirklich eine Beschränkung unseres Gehirns, die werden wir nie loswerden. Wir sind keine Multitasker, wir können nur wenige Informationen simultan verarbeiten.
Aber wir sollten immer mehr. Irgendwie, oder?
Genau, da müssen wir uns gegen wehren. Wir müssen trainieren, mit den vielen Informationen umzugehen. Und eigentlich der beste Trick ist, konzentriere dich auf das Wesentliche. Und das erfordert Selbstdisziplin.
Der Tipp von Professor Lutz Jänke. Er hat den Lehrstuhl für Neuropsychologie an der Universität Zürich. Und wir hören ihn noch weiter in der nächsten halben Stunde hier im Treffpunkt. Hirnforschung ist ja ein grosses Thema, braucht viel Geld. Und vor ein paar Wochen hat ETH Lausanne für ihr Human Brain Project 1 Milliarde Euro versprochen bekommen. Was soll mit dem Geld passieren und was könnte vielleicht am Schluss für uns rausschauen? Oder auch nicht? Das fragen wir in ein paar Minuten einen Fachmann von unserer Wissenschaftsredaktion im Treffpunkt hier auf SRF 1. Yeah. Sono umane situazioni. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può, già come vedi, sto pensando a te. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. Spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. The Chiffons auf SRF 1. He's so fine. Kurzer Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 10.29 Uhr in der Region Basel auf dem Autobahnzubringer Basel City. Stau zwischen der Verzweigung Gellert und Basel City und Wartezeiten rund um den Eschenplatz wegen Bauarbeiten. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1 über das Hirn. Und das Hirn gibt uns trotz intensiver Forschung gegen noch einen Haufen Rätsel auf. Rund um den Globus wird geforscht mit dem Ziel, besser zu verstehen, was in diesem Hirn genau passiert. Und ein besonders kühnes Forschungsprojekt unter der Leitung von ETH Lausanne, das Human Brain Project, will das menschliche Hirn bis ins kleinste Detail im Computer simulieren. Ein Projekt von der EU und die beteiligten Länder sollte in den nächsten 10 Jahren mit 1 Milliarde Euro gefördert werden. Ich habe vor der Sendung mit dem Pascal Bieber von SRF Wissenschaftsredaktion über das Projekt geredet und habe zuerst gefragt, was die Lausanner Forscher mit dem Human Brain Project eigentlich genau vorhaben in den nächsten 10 Jahren.
Ja, die Forscher wollen alle erhältlichen Informationen zur Funktionsweise des menschlichen Hirns zusammentragen. Da geht es um Informationen bis auf die molekulare Ebene runter. Da geht es um die Chemie und da geht es um die Physik des Hirns. Und alle diese Informationen wollen die Forscher dann in ein Computerprogramm einspeisen und damit eben nichts weniger als eine Simulation des ganzen menschlichen Hirns ermöglichen. Dazu braucht es allerdings extrem leistungsfähige Computer. Und die gibt es heute noch gar nicht. Das Ziel des Human Brain Project ist es also auch, die Computer zuerst mal zu bauen.
Gibt es etwas ganz Konkretes, was man genau herausfinden will mit diesem Projekt?
Ja, das ist einer der Knackpunkte von diesem Projekt, würde ich sagen. Die Antwort auf diese Frage ist nämlich eigentlich alles. Alles will man herausfinden, was mit der Funktionsweise des Hirns zusammenhängt. Das ist natürlich ein bisschen viel. Die Forscher werden darum bei ganz kleinen Bausteinen des Hirns müssen anfangen und zuerst nur einige zusammengehängte Nervenzellen im Computer simulieren. Die Hoffnung ist aber natürlich, später mal tatsächlich psychische Krankheiten wie Demenz oder Depressionen besser zu verstehen und vielleicht sogar können zu heilen am Schluss. Aber das ist noch weit, weit, weit weg, wenn es denn überhaupt sollte klappen.
Jetzt wissen wir, das menschliches Hirn ist wahnsinnig komplex. Wir haben es schon ein paar Mal gehört in dieser Sendung. Grausam komplex, könnte man sagen. Kann man das denn überhaupt mit einem Computer modellieren oder ist das mehr so eine hirnrissige Idee?
Kritiker sagen, nein, das geht nicht. Das sind leere Versprechen. Simulieren können nur etwas, was man bereits im Vorfeld in den Ansätzen wenigstens verstanden hat. Und davon sind wir beim Hirn eben noch meilenweit entfernt.
Wir haben es gehört, die EU soll zusammen mit den beteiligten Ländern in den nächsten 10 Jahren insgesamt 1 Milliarde Euro zahlen an das Projekt her. Für was braucht es so viel Geld?
Ja, einerseits ist es eben ein kleines grössenwahnsinniges Unterfangen. Es müssen ganz neue Methoden entwickelt werden. Und eben die Computer, die wir davon geredet haben vorher, die leistungsstarken Computer. Auf der anderen Seite sind auch enorm viele Forscher daran beteiligt, Forschungsgruppen aus über 20 Ländern. Verteilt auf all die beteiligten Leute ist es dann gar nicht mehr so gigantisch viel Geld. Aber natürlich ist es immer noch eine sehr grosse Summe, insbesondere wo die Projektverantwortlichen eben selber einsetzen können, wo sie es für sinnvoll halten. Und das sind schon neue Maßstäbe. Aber das ist auch genau die Idee von dieser Forschungsfinanzierungsrunde, von diesen Flagship-Projekten, die sich eben vergleichen mit anderen Grossprojekten wie CERN in Genf oder sogar mit der Mondmission.
Der finanzielle Zustopf ist natürlich auch ein Erfolg für die ETH Lausanne und das ganze Forschungsteam dort. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Macht es Sinn, wenn so viel Geld in ein einziges Projekt gesteckt wird, wo es nur noch nicht einmal sicher ist, dass man das Ziel überhaupt einmal erreicht?
Ja gut, dass man Geld gibt für ein Projekt mit ungewissem Ausgang, das ist das Wesen von der sogenannten Grundlagenforschung. Das braucht, sonst würde man ja nichts mehr Neues entdecken, wenn man immer nur das finanziert, wo man eben schon weiss, es kommt dann schon etwas dabei raus. Aber die kritischen Stimmen finden, man würde viel besser das Geld quasi mit der Gießkanne an ganz verschiedene Forschungsansätze verteilen, also nicht nur in den Simulierungsansatz reinstecken. Da sei eben das Klumpenrisiko weniger gross, wenn man es so mit Gießkanne verteilt. Das Projekt, das Human Brain Project, sei jetzt wie eine Grossbank, too big to fail, zu gross zum Fallen gelassen werden. Und das kann man, ja, aus der Finanzkrise haben wir es gesehen, tatsächlich gefährlich werden.
Also sind wir gespannt, was rausschaut, wenn die Forscher vom Human Brain Project probieren, unser Gehirn durch Computer zu simulieren. Das sind Informationen von Pascal Bieber von der SRF Wissenschaftsredaktion. Und wir nehmen uns natürlich jetzt schon noch Wunder von unserem Studiogast, dem Hirnforscher und Neuropsychologe Professor Lutz Jänke von der Uni Zürich. Herr Jänke, die Forschungsmilliarden, was meint ihr dazu aus eurer Sicht? Ihr, die ja nicht daran teilhabt, an dieser Forschungsmilliarde, was bringt das?
Also der Gewinn, der größte Gewinn, das wird für die Computerindustrie abfallen. Wir werden ganz hervorragende Computerwissenschaftler ausbilden, die tolle Projekte machen werden, und wir werden auch wahrscheinlich neue Computersysteme bauen. Aber ich bin sehr skeptisch, dass man ein Gehirn simulieren kann. Und eins der negativen Punkte oder der Kritikpunkte ist ja eben schon angedeutet worden. Man weiß gar nicht, wo man hier anfangen soll. Man will etwas simulieren, was man gar nicht weiß, wie es überhaupt zu simulieren ist. Und ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig. Der wesentliche Teil einer Gehirnsimulation, der ist noch nicht mal ansatzweise angedacht. Nämlich, was soll das Gehirn machen? Das menschliche Gehirn denkt, nimmt wahr, erfindet und ist kreativ. Und darüber wird überhaupt gar nicht nachgedacht. Also ich bin da sehr skeptisch.
Professor Lutz Jänke von Uni Zürich. Skeptisch über die Euro-Forschungsmilliarden für das Human Brain Project. An was er im Moment forscht und wie es mit der Hirnforschung allgemein könnte weitergehen. Noch Thema hier auf SRF 1 bis um 11 Uhr. Natürlich tun wir auch noch die eine oder andere von den vielen Fragen, die von euch reinkommen, via Mail probieren zu beantworten, da im Treffpunkt bis um 11 Uhr.
Yes, we can talk it out. Tell me what it's all about. But don't speak in English. You can just let it flow. Take it right from your soul. But don't say words I understand. 'Cause I've had enough of that kind of stuff. For a long, long time.
You can tell me where to go. Tell me what I don't know.
But don't speak in English.
And you can talk politics and get your political fix.
But don't say words
that I understand.
'Cause I've had enough of that kind of stuff
for a long, long time.
You can let the telephone ring. Don't pass me that thing. I am not a receiver. You can play the music you choose. Western swing or Delta blues.
Where the wasted words of you and old John Prine will do.
And we'll just talk for a while. Western swing or Delta blues, where the wasted words of you and old Van Zandt will do, maybe two, and we'll just talk for a while. Then when we talk it out, you tell me what it's all about. Just don't
speak in English. Get it in your head. want to take me to bed. Just don't say words that I understand. 'Cause I've had enough of that kind of stuff for a long, long time. 'Cause I've had enough of that kind of stuff for a long, 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 long time.
CCR, Creedence Clearwater Revival auf SRF 1, 20 vor 11, vorbei im Treffpunkt, wo wir es heute von unserem wichtigsten Organ haben, nämlich vom Hirn. Und wir haben es vorher gehört, es wird ein Haufen Geld in die Hirnforschung investiert. Es arbeiten weltweit ganz Haufen Leute an verschiedensten Gebieten Forschungsfragen. Und einer von diesen Forschenden, einer von den bekanntesten von der Schweiz, ist der Lutz Jänke von der Uni Zürich, Professor für Neuropsychologie, unser Studiogast hier im Treffpunkt. Ganz banal gefragt, Lutz Jänke, was bringt uns Bürgerinnen und Bürger die ganze Forschung an diesem Hirn?
Also zunächst einmal müssen wir Grundlagenforschung betreiben, um das überhaupt zu verstehen. Letztlich geht es ja darum, um neurologische Erkrankungen besser zu verstehen und heilen zu können. Das gibt also degenerative Erkrankungen, ein Beispiel ist die Parkinson-Erkrankung, aber auch zum Beispiel die Folgen von Schlaganfällen zu verstehen und zu behandeln. Da mangelt es noch ein wenig dran. Und insofern finde ich das schon gerechtfertigt, wenn in die Hirnforschung sehr viel Geld hineinfließt. Denn wir wollen ja solche Menschen, die unter solchen neurologischen Schäden leiden, wiederherstellen, dass sie wieder gesund werden und am alltäglichen Leben teilnehmen können.
Was hat das Gefühl, Sie sagen, es braucht noch ein bisschen, wie weit ist man da von einem Durchbruch entfernt in Sachen Krankheiten, Hirnkrankheiten, erklären und heilen?
Also das würde ich jetzt nicht wagen zu prognostizieren, aber wir befinden uns noch relativ weit am Anfang. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Hirnforschung ist ein relativ junges Gebiet, verglichen zum Beispiel mit der Physik. Die Physik hat ja schon eine lange Geschichte. Und die Hirnforschung ist aus bestimmten gesellschaftlichen und politischen Gründen eine Disziplin, die sehr, sehr spät angefangen hat. Also wir brauchen noch ein bisschen Zeit und sehr viel Bemühungen müssen wir da hineinstecken.
Das ist der Lutz Jänke hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Der Treffpunkt geht nicht mehr lang, nur noch eine Viertelstunde. Aber wir haben noch Zeit, für ein paar Fragen zu beantworten. Und man sieht an den Mails, an den Reaktionen von den SRF1-Hörerinnen und Hörer, das Thema Hirni betrifft einerseits natürlich alle. Und es gibt auch einen Haufen Fragen von euch zum Thema. Und der Lutz Jänke hat vorhin gesagt, ihr selber bekommt auch immer viele Mails. Pro Tag wie viel?
350.
Mit Fragen von Leuten, wie irgendetwas funktioniert.
Alles Mögliche, ja. Also querbeet sozusagen.
Und trotzdem nimmt er sich Zeit heute Morgen, für nur ein paar Fragen von euch zu beantworten, hier im Treffpunkt in ein paar Minuten. Nehmen wir nochmal Anlauf, für zwei, drei Fragen von euch zu klären.
Go away. bound so strong, time just carries on. And all that you thought was wrong is pure again. You can't hide forever from the
spannende Treffpunkte auf SRF1 rund um unser Denkzentrum im Kopf, um unser Hirn. Studiogast war die letzten zwei Stunden ist der Professor Lutz Jänke, Neuropsychologe von Uni Zürich. Und wir wollen jetzt zum Schluss uns noch mal ein paar Minuten Zeit nehmen, für ein paar Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten, die sie reinkommen während der Sendung via Mail. Zuerst eine ganz spannende Frage von Harry Meister aus Bonnigen im Kanton Solothurn. Er schreibt, was macht ein Gehirn, wenn der Träger des Gehirns nichts macht? Also was läuft konkret, wenn wir zum Beispiel in einem Raum sind, ohne Reizen, wenn wir nichts machen, einfach nur da sitzen? Lutz Jänke, Hirn auf Standby.
Tolle Frage. Gratulation. Die ist interessant, die Frage. Aber die Antwort ist wahrscheinlich für Sie erstaunlich, denn unser Gehirn macht nie nichts. Selbst wenn der Träger des Gehirns schläft, wenn er meditiert, wenn er die Augen zumacht, die Ohren sich zustopft, versucht an nichts zu denken, das Gehirn macht immer irgendetwas. Möglicherweise Unsinn, aber es arbeitet immer. Das Interessante ist, Sie können sogar den Energieumsatz des Gehirnes berechnen. Also den Energieverbrauch. Und der ist im Grunde genommen den ganzen Tag über immer konstant. Egal, was Sie tun.
Interessante Frage, interessante Antwort von Lutz Jänke. Dann haben wir noch eine Frage. Sie haben ein paar Fragen in diesem Zusammenhang. Martha Hohl aus Bubiken schreibt uns, wie sieht es aus mit der Intelligenz? Ist die irgendwie schon angelegt im Hirn? Sind dort gewisse Stecker, gewisse Kontakte schon rum, wo vielleicht andere eben, die nicht so intelligent sind, nicht haben?
In der Tat, es ist wirklich so. Also die Intelligenz wird zu einem gewissen Teil genetisch festgelegt und neurophysiologisch äußert sich das in einer besonders effizienten Art und Weise, wie das Gehirnnetzwerk aufgebaut wird. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Art der Erfahrung, die dieses Netzwerk gewissermaßen über sich ergehen lassen muss. Und aus dieser Interaktion zwischen genetischen Informationen und Umweltinformationen entwickelt sich das Netzwerk. Nichtsdestotrotz ist es so, dass manche Menschen eben eine bestimmte Begabung für bestimmte Fähigkeiten haben. Absolutes Gehör ist ein schönes Beispiel, also die Fähigkeit, einen Ton zu benennen, ohne Bezug zu einem Referenzton. Dazu brauchen Sie eine bestimmte Ausprägung eines bestimmten Hirngebietes, damit Sie überhaupt diese Fähigkeit entwickeln können. Aber Sie müssen sie trotz allem lernen. Sie brauchen Erfahrung, damit die Intelligenz sich entfalten kann.
Punkt.
Das ist der Lutz Jänke. Herzlichen Dank für euren Besuch hier im Treffpunkt auf SRF 1. Der Lutz Jänke hat an der Uni Zürich den Lehrstuhl für Neuropsychologie. Merci vielmals für euren Besuch. Danke.
Herzlichen sehr Dank, spannend dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank.
Und ihr daheim findet übrigens im Internet noch ganz einen Haufen weiteres Material, um euch ins Thema Hirn weiter reinzudenken, online bei srf1.ch. Dort könnt ihr das Thema Hirn nicht verfehlen im Moment. Und das hat übrigens auch einen Link dort für euch, wenn ihr euch interessiert, vielleicht mal aktiv mit eurem Hirn mitzumachen bei so Forschungsprojekten, zum Beispiel eben vor Neuropsychologie an der Uni Zürich. Und hier tun wir auch noch weiter am Radio hier auf SRF 1. Und zwar geht es nach den Elfen im Ratgeber in einer guten Viertelstunde um das Training vom Hirn, ganz konkret mit was für Übungen die euer Hirn könnt fit behalten. Mehr dazu in ungefähr 20 Minuten hier auf diesem Kanal. We'll be right back.
Musik von der Gotthard auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.